Dieser Podcast wird präsentiert von Tverenbold Reisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
NZZ Akzent. Die Bilder von damals waren krass. Schwarz vermummte Männer mit Gewehren, marschierend, die Soldaten des sogenannten Islamischen Staates. Die Propagandavideos zeigten auch Enthauptungen, misshandelte Frauen, Kinder, die kämpften. Das war damals in Syrien und im Irak, als der IS an der Macht war, zwischen 2014 und 2019. Dann wurde der IS besiegt und wir alle dachten, das ist jetzt vorbei. Aber gerade im letzten Jahr ist der IS wieder sichtbarer geworden. Die Attentäter von Sydney zum Beispiel, die im Dezember 15 Menschen einer jüdischen Chanukka-Feier töteten, auch sie hatten sich zum IS bekannt. Richard, ist der IS wieder da? Kann man das so sagen?
Nicht ganz, weil er eigentlich nie wirklich weg war. Er ist vor allem im Nahen Osten, aber auch in Afrika sehr präsent. Aber er ist vor allem auch in Europa präsent, weil es nicht nur im letzten Jahr, sondern auch in den Jahren zuvor immer wieder Anschläge oder versuchte Anschläge gegeben hat, die der IS für sich reklamiert hat. Und ob das in Frankreich, in Großbritannien oder in Deutschland war oder anderswo, er war nie ganz weg.
Die Terrororganisation Islamischer Staat steht immer noch hinter Anschlägen auf der ganzen Welt. Wie sich der IS aber verändert hat und welche Gefahr immer noch von ihm ausgeht, darüber spreche ich mit dem Nahost-Experten Richard C. Schneider. Ich bin Alice Grosjean. Richard, bei diesem Attentat in Australien, das eindeutig auf jüdische Menschen zielte, was weiß man denn da konkret über die tatsächliche Verbindung zum IS?
Zunächst hat man IS-Flaggen im Auto gefunden von den beiden Attentätern. Es gibt auch ein Video, wo der Sohn, also der jüngere Attentäter, vor einer IS-Flagge auch den Koran zitiert hat. Das hat die australische Polizei gesagt. Ich habe das Video selber nicht gesehen. Und dann hieß es eben, dass die beiden auf die Philippinen geflogen sind und dort in so einem militärischen Ausbildungslager wahrscheinlich des IS nochmal so ein Training gemacht haben. Inzwischen hat die australische Polizei gesagt, dass es keine offiziellen Verbindungen zum IS gegeben habe. Also jetzt ist das plötzlich auch wieder in Frage gestellt, ob sie tatsächlich in so einem Ausbildungslager auf den Philippinen waren. Das ist jetzt alles noch mit Fragezeichen versehen. Aber selbst wenn sie nicht in einem solchen Ausbildungslager gewesen wären, so zeigt es aber doch, dass sie von der Ideologie des IS auf alle Fälle beeinflusst waren und ähnlich wie viele andere Attentäter sie nicht mehr unbedingt vom IS beauftragt werden mussten, sondern dass es die Ideologie selbst ist, die solche Leute inspiriert und damit auch dann zu solchen Attentaten führt.
Also eher so Einzeltäter ohne eine professionelle Organisation, die im Hintergrund aktiv unterstützt.
Ja, wobei der Begriff Einzeltäter problematisch ist. Denn tatsächlich sind es überall einzelne Täter, die das machen. Mhm. Aber es ist nicht, dass die im leeren Raum sind. Das sind Leute, die sich ja im Netz radikalisieren, die auch im Netz Kontakte haben, die beobachten, wie andere Attentäter vorgegangen sind. Es gibt ja Islamisten, die ihre Taten live streamen. Da gibt es sozusagen eine Art von Spinnennetz im Netz. Im Netz selber, das ist so eine Art von Spinnennetz, wo man sich gegenseitig aufpeitscht, sich gegenseitig auch zuschaut und sich auch dadurch unterstützt. Also es sind nicht mehr irgendwelche einzelnen Menschen, die von einem Tag auf den anderen loslegen, sondern das hat eine gewisse Struktur, allerdings ausschließlich im Netz bei diesen Menschen.
Und diese, sage ich jetzt mal, physischen Strukturen, die sehr stark waren vom IS, wie viel ist denn davon noch übrig?
Also es gibt natürlich noch Strukturen in Syrien vor allem. Das ist aber nicht mehr wie zur Zeit des sogenannten Kalifats, wo man ja tatsächlich eine Art von Staatsgebilde hatte, sondern auch da sind es Kämpfer und Führungsfiguren, die in verschiedenen Teilen des Landes, aber in vielen anderen Teilen der Welt, wie auch in Afrika oder eben auch in Europa, sind das dann kleine Zellen. oder andere Gruppierungen, die sich dem IS verpflichtet fühlen oder IS nah sind, die zum Teil autonom agieren, aber nicht mehr sozusagen unter einer zentralen Führung, sondern unter einer Art von zentraler Ideologie.
Macht es das für Behörden oder für Geheimdienste auch schwieriger, irgendwie diese Netzwerke zu erkennen oder eben auf diese Menschen überhaupt erst aufmerksam zu werden?
Ja, das ist natürlich ein riesiges Problem für Geheimdienste und andere Sicherheitsorgane, weil es eben nicht mehr ganz klare Strukturen gibt. Also wenn man jetzt beispielsweise sagt, der Iran oder die Hisbollah, da kann man die Wege der Hisbollah und des Iran nachvollziehen, verfolgen. Da gibt es ganz klare, auch physische Strukturen sozusagen. Aber bei einer jetzt so dezentralisierten Terrororganisation wie dem IS, der vor allem über seine Ideologie weiterhin wirkt, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, Attentäter oder potenzielle Attentäter ausfindig zu machen, weil man die Verbindungen ja gar nicht unbedingt herstellen kann. Das heißt, dass die Arbeit im Netz, die Recherche im Netz, um solchen Leuten aufzuspüren, sehr, sehr komplex und kompliziert geworden ist.
Und trotzdem im Falle dieser Attentäter von Sydney, eben, die waren ja kurz davor noch auf den Philippinen, in einer Region, die bekannt ist als Hotspot für islamistische Gruppen. Das heißt, es gibt schon noch Gebiete, wo die physisch auch präsent sind.
Ja, die gibt es natürlich. Und in diesem Fall muss man auch konkret fragen, warum haben die australischen Sicherheitsbehörden da nicht genauer hingeschaut? Da ist ganz offensichtlich auch ein Versagen der Sicherheitsbehörden zu verzeichnen. Überhaupt keine Frage. Entweder wurde das unterschätzt, oder man wusste nicht, wie man das kontrollieren soll, das weiß ich nicht. Aber das zeigt, dass man in solchen Fällen bei den sogenannten Einzeltätern noch nicht genug hinschaut, nicht genauer kontrolliert, wer wo sich wie radikalisiert im Netz. Aber natürlich, es gibt eben noch einzelne Strukturen, ganz konkrete Strukturen des IS, die sind halt verteilt. Die agieren dann wahrscheinlich auch eher dann lokal und selbstständig, aber sie sind dann doch auch miteinander verbunden über Ideologie und möglicherweise natürlich auch über Kontakte, die sie wiederum haben, aber nicht unbedingt immer zu den Attentätern.
Und diese Überbleibsel an IS-Zellen jetzt außer in den Philippinen, wo gibt es die noch?
Also die sind natürlich auch noch in Syrien, aber sie sind vor allem mittlerweile in Afrika. Und in Afrika ist der IS in sehr, sehr vielen Ländern unterwegs. Also ich zähle mal hier so auf die wichtigsten. Nigeria, Somalia, Mosambik, Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Tschad, in Libyen. Nur, das muss man eben auch wissen, sind das nicht immer echte, klassische, in Anführungszeichen, IS-Gruppierungen, die da unterwegs sind, sondern es sind oft auch Terrororganisationen, die sich dem IS angeschlossen haben oder ideologisch sich dem IS nahe fühlen, die aber dann oft eigene politische wie auch militärische lokale Interessen haben und da verfolgen, ob das Al-Shabaab ist oder Boko Haram, die sich aber durchaus dem IS nahe fühlen. Und insofern ist das oft so eine wabernde Struktur zwischen IS und anderen lokalen Dschihadisten.
Es gab ja auch gerade vor Weihnachten diesen Fall in Nigeria, wo Hunderte von Schulkindern aus einer katholischen Schule entführt wurden von islamistischen Gruppierungen. Man hört auch immer wieder den Namen IS in Zusammenhang damit, vor allem von Donald Trump. Aber eben, man weiß es nicht genau, ob diese Gruppe auch tatsächlich IS-affiliert ist, oder? Ist das ein Beispiel dafür?
Naja, das ist, sagen wir erstmal so, von der reinen politischen Propagandaarbeit im Westen ist es natürlich viel leichter, über den IS zu reden, weil das so ein Begriff ist, der Islamische Staat, den sehr, sehr viele kennen und wo man erst einmal auch so sagt, okay, das ist eine der gefährlichsten und wichtigsten und problematischsten dschihadistischen Organisationen, die es gibt. Wer weiß schon, was Al-Shabaab ist beispielsweise? Das wissen ja wirklich nur Eingeweihte. Insofern ist das jetzt alleine auch bei Donald Trump mit der Art und Weise, wie er dann auch immer seine Politik versucht zu untermauern, zu sagen, ja, das ist der IS, das klingt natürlich erstmal bombastisch. Was da konkret davon wahr ist, ist ganz schwer von hier aus jetzt erst einmal zu beurteilen. Sind das IS-nahe Terrorgruppen gewesen. Sind das tatsächlich Terrorgruppen aus der Region, die aber mit IS-Zellen vor Ort tatsächlich eng zusammenarbeiten? Das kann ich im Moment von hier aus gar nicht beurteilen. Das ist aber durchaus auch denkbar.
Wir sind gleich zurück.
Erleben Sie mit Ferienboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasse-Akustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen. In die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Scala di Milano oder Semperoper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten. Gänsehautmomente inklusive. Ferienboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
Es gibt also noch diverse IS-Splittergruppen oder Gruppen, die sich mit der IS-Ideologie identifizieren, zum Beispiel auch in ganz vielen Ländern auf dem afrikanischen Kontinent, aber natürlich auch in Syrien und im Irak, da wo der IS ursprünglich herkommt. Wie ist die Situation denn in diesen Ländern?
Also in Syrien, Irak, also vor allem in Syrien gibt es tatsächlich noch Teile des quasi klassischen echten IS. Es gibt vor allem auch in Internierungslagern, wie in Al-Hol, das von den kurdischen Milizen kontrolliert wird.
Also du meinst Gefängnisse?
Ja, Gefängnisse, Lager. Da gibt es Tausende von IS-Leuten, die da gefangen gehalten werden, die aber da auch mit Frauen und Kindern sind. Und das sind Brutstätten für neuen Terror.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, also wie man sich Internierungslager vorstellt. Das heißt, die Leute können nicht weg. Sie leben da auf engstem Raum zusammen. Es sind wirklich, so viel man weiß, Tausende, auch mit Frauen und mit Kindern. Da wachsen neue Generationen heran. Und die befinden sich, weil sie auch dem nicht auskönnen, natürlich in einem radikalisierten Umfeld und werden dementsprechend auch indoktriniert. Das heißt, in diesen Lagern, wo man versucht, quasi die IS-Leute festzuhalten und zu kontrollieren, wird gleichzeitig noch eine neue Generation an zukünftigen Dschihadisten schon wieder herangezogen. Das ist natürlich keine Lösung auf Dauer und das macht die Lage auch dort in Syrien extrem volatil.
Also die Ideologie, daran ist vieles eigentlich noch gleich wie vor 10 Jahren. Die physischen Umstände rundherum haben sich verändert. Aber was ist es denn im Kern, dass diese Ideologie immer noch so gefährlich macht?
Zunächst einmal glaube ich, dass das Entscheidende ist, dass sie vor allem Menschen, die in ihrem eigenen Leben keinen Sinn mehr finden, und das gilt oft für Leute, gerade im Westen, die dann irgendwie sich radikalisieren lassen, dass eine Mission ist für etwas Größeres, für das ganz große Ganze. Es ist ja natürlich ein heiliger Krieg und es geht gegen alle Ungläubigen, es geht gegen Christen, es geht gegen Juden, es geht gegen die gesamte westliche Lebensweise. Also es ist ein komplett alternatives Konzept, radikal alternatives Konzept, das dem Einzelnen, der dann solche Attentate durchführt, auch einen besonders wichtigen Platz quasi gibt für den Kampf, für die Rettung dieser Welt und für die Rettung der muslimischen Welt und für die Erlösung. Und das ist mal so das Erste, das ist so das Verlockende. Das gibt es in anderen auch, aber da ist es sehr totalitär ausgelegt und sehr radikal. Und dadurch, dass man im Grunde genommen so gut wie alle anderen als Feindbilder sieht, übrigens auch Schiiten, ganz wichtig, der IS ist ja eine dschihadistisch-sunnitische Ideologie. Man hat sozusagen überall Feinde. Und indem man überall Feinde hat, kann man diesen Kampf überall führen, weil es geht in Anführungszeichen eigentlich gegen alle.
Und was wäre ein konstruktiver Lösungsansatz? Also was kann man dagegen tun?
Vor Ort, also in den jeweiligen Ländern, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, was zu tun. Also die Hauptaufgabe ist natürlich bei den Sicherheitsorganen im Westen, dass sie besser ausgerüstet ist und genauer versteht, wie heute solche Terrororganisationen und solche Attentäter funktionieren, die nicht mehr in ganz klassischen Organisationen mehr gebündelt sind, dass man also da im Netz lernt, sich neu aufzustellen, neu zu überwachen, flächendeckender die Kontrolle über das, was im Netz passiert, um damit einen Überblick zu schaffen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, dass man sehr viel intensiver versuchen muss, beispielsweise in Europa, in radikal islamische Kreise hineinzuschauen, hineinzukommen und dementsprechend auch da sehr viel früher ansetzen und genau zu kontrollieren, was geschieht da, wer radikalisiert sich wo, wie, was geschieht an Schulen, und damit meine ich jetzt nicht nur Koranschulen, sondern was geschieht an ganz normalen europäischen Schulen, was gucken die Kinder für Videos, wo tummeln die sich im Netz. Also all diese Dinge muss man so frühzeitig wie möglich beobachten. Und das Beispiel mit Bondi Beach, das ist natürlich ein Alarmsignal für alle.
Jetzt haben wir 2026. Das neue Jahr hat erst gerade angefangen. Wenn wir realistisch sind, auf was sollten wir uns denn einstellen?
Ich glaube, dass wir noch mehr islamistische Terroranschläge in Europa erleben werden. Nicht nur in Europa, aber auch in Europa. Es hat sie schon in der Vergangenheit gegeben, es wird sie weitergeben. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas und dann noch mit vielen anderen Playern der Region dieser vergangenen 2 Jahre hat weiter zur Radikalisierung beigetragen, dass nicht nur der IS, sondern auch andere islamistische Organisationen sich Ziele suchen werden in Europa, in den USA, in Australien, wo auch immer. Also wir werden sicher unruhige Zeiten erleben.
Trotzdem oder gerade deswegen, vielen Dank, lieber Richard, für deine Einordnung.
Sehr gerne.
Das war unser Akzent mit dem Nahost-Experten Richard C. Schneider. Ich bin Alice Grosjean und wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Es wird wahrscheinlich nicht weniger chaotisch werden, aber wir hier bei der NZZ im Podcast-Team, wir begleiten euch dabei. Und wenn ihr noch mehr Begleitung oder Einordnung braucht zu dieser Welt, dann holt euch doch ein NZZ-Probeabo. Das kostet im Moment nur 10 Franken für 100 Tage. Den Link findet ihr in den Shownotes. Tschüss!